Guten Morgen miteinander. Ich meine das so. Guten Morgen miteinander. Das klingt vielleicht fast wie ein Widerspruch, wenn da Menetekel steht. Menetekel ist eigentlich ein geflügeltes Wort für eine schlechte Botschaft. Wir haben heute aber eine gute Botschaft, weil sie kommt aus der Bibel. Und das Wort Gottes gibt uns gute Botschaft. Aber wir lesen im Daniel 5, weil dort kommt das mit dem Menetekel. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Geschichte. Ich war letzte Woche auf der Riesenflut, der sogenannten Seniorenwoche, die nicht mehr so heisst. Weil man sie gerne für alle auftun will, da hat man gesagt 60 plus, das tut mir dann schon nicht alle. Also wer unter 60 ist, hat auch dürfen kommen. Das gilt sicher für nächstes Jahr. Wir hatten wunderschöne Wochen gehabt. Alles war gut. Vom Essen über das Wetter und die Gemeinschaft und die Botschaften. Und der Christoph Hägele, der Botschaften gegeben hat, hat über Daniel geredet, aber nicht über den Vers, den ich heute rede. Der hat mich gepackt. Und irgendwie habe ich gedacht, den muss ich weitergeben. Das ist ganz ein besonderer Vers. Der Daniel sagt am Belsazar, dem König, der dann regiert hat, dem Sohn, wahrscheinlich am Enkel vom Nebukadnezar. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Und drum bist du gewogen worden und das Licht befunden und man wird das Reich wegnehmen. Ganz klare, deutliche Botschaft. Wie immer werde ich drei Punkte machen. Man sieht ja die vielleicht nicht immer gerade so klar. Der erste Punkt, der Vers 22 und 23 eben von dem Daniel Kapitel 5. Der zweite Punkt, die Vorgeschichte vom Vers. Die ersten Verse vom Kapitel. Und der dritte Punkt, das Ende der Geschichte. Die letzten Verse vom Kapitel. Wir lesen Daniel 5, 22, 23. Du aber, Belsazar, sein Sohn vom Nebukadnezar, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt den Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen, noch hören, noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Das ist eine ganz ernsthafte Sache, die da gesagt wird. Und wenn ich das so lese, dass unser Odem und alle unsere Wege in Gottes Hand sind, dann ist mein Hauptgedanke eigentlich, alles ist in Gottes Hand. Restlos alles. Das ganze Universum ist in Gottes Hand. Ich habe mal über das Lied predigt, nein, das ist falsch eigentlich. Die Himmel rühmen des ewigen Ehre. Ich habe über den Psalm 19 predigt. Weil das Gedicht, die Himmel rühmen des ewigen Ehre, ist vom Christian Fürchtegott Gellert. Der Psalm hat ihn so berührt, dass er dort das Gedicht hat gemacht. Und das Gedicht hat später der Beethoven so berührt, dass er das vertont hat. Ein wunderbarer Choral gemacht. Und da drin heisst es, wer trägt der Himmel unzählbare Sterne? Ich habe dann gesagt, hast du dir schon mal überlegt, warum da noch nie ein Stern auf den Ring gefallen ist, um es Berndeutsch zu sagen. Das ist, weil Gott sie hebt. Es gibt physikalische Gesetze daraus. Darum müssen wir vor dem keine Angst haben. Okay. Gott hat das ganze Universum in seiner Hand. Er hat die ganze Menschheitsgeschichte in seiner Hand. Und sorry, wenn ich das jetzt so sage, er hat auch deine und meine herzige kleine Geschichte in seiner Hand. Wir haben eine kleine Geschichte. Wir sind nicht so gross wie da der Belsazar oder der Nebukadnezar vor ihm. Wir haben kleine Geschichten. Vielleicht auch wichtig da und dort. Aber jetzt. Und schaut, Gott nicht ehren, das ist die Sünde. Wenn man wissen will, was Sünde ist, dann ist es das. Gott nicht ehren. Das ist die Hauptsünde. Wenn wir die Ehre für uns nehmen. Wenn wir zwar wissen, dass er Gott ist, aber wir lassen ihn links liegen, er stört ja nur. Wenn wir dem, der unser Leben uns gegeben hat, die kalte Schulter zeigen. Und wenn wir dem allmächtigen Schöpfer Gott, der alles in seiner Hand hat, in unserem Leben nichts sagen lassen. Wenn wir unsere Lebensgeschichte selber planen und schmieden und nicht auf Gott hören wollen, oder ihn sogar verschmähen oder wie der Belsazar hier verlästern. Gott nicht ehren, die grosse Sünde am Ursprung von allen anderen Sünden. Und wenn ich das so sage, dann kommt es euch vielleicht vor, ihr meint jetzt der Röbi da vorne, wir wollen Gott nicht ehren. Nein, das meine ich nicht. Ich bin überzeugt, dass jedes von euch, der jetzt da sitzt, eigentlich Gott will ehren. Wir wollen Gott mit unserem Leben ehren. Daran zweifle ich eigentlich nicht. Aber plötzlich bei diesem Text ist mir gross geworden, hoppla, manchmal müssen wir uns auch gegenseitig wieder ein bisschen daran erinnern. Unser Leben soll Gott ehren. Du das einbeziehen in deine Entscheidungen von der kommenden Woche, vom kommenden Monat, vom kommenden Jahr, von der kommenden Zeit überhaupt. Das, was du machst, es soll Gott ehren. Das soll doch so sein, das wetten wir eigentlich. Es ist ja ganz interessant, wie der Daniel anfängt, da beim Belsazar. Wir gehen ein bisschen in die Geschichte, denn er sagt, obwohl du das alles wusstest, du hast ja gewusst, dass dein Vater, der grosse Nebukadnezar, sich über Gott erhoben hat und dann ist er wahnsinnig geworden und hat Gras gefressen wie ein Ochs, steht in der Bibel. Er ist später wieder vernünftig geworden und man hat ihn wieder eingesetzt als König. Das ist auch eines der ganz grossen Wunder. Würdet ihr einen, der übergeschnappt ist und sich benimmt wie ein Tier, anschliessend wieder als König von einer Weltmacht einsetzen? Machen wir nicht. Aber der ist wieder ganz gesund geworden und hat wieder Babylons, damalige Weltreich, beherrscht. Und dann kommt der Belsazar. Und der weiss das zwar, aber jetzt lässt er die Gefäße vom Tempel von Jerusalem, wo in Babylon in der Schatzkammer liegen, bringen, weil er denkt, was für Gott gut und geheiligt ist, ist für mich gerade recht. Jetzt will er daraus Wein trinken. Er verlästert Gott. Und der Daniel sagt ihm das. Obwohl das alles wüsstest, hast du Gott nicht geehrt, sondern du hast dich über den Herr vom Himmel erhoben. Man hat Gefäße von seinem Haus vor dir gebracht. Dir hat Wein daraus getrunken und damit Gott verlästert. Die Gefäße sind geheiligt, abgesondert für einen Gottesdienst. Die sollen Gott dienen, nicht an einem Menschen. Und du tust Götter aus Gold, Silber, Erz, Eisen, Holz und Stein preisen. Menschen sind hoffnungslos religiös. Wenn sie Gott abschaffen, brauchen sie andere Götter. Es geht nicht irgendwie ohne Gott. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt, obwohl du das alles wusstest. Wir wissen eigentlich sehr viel über Gott. Gerade wir jetzt dahin. Aber in unseren Ländern sowieso, oder? Gott ist in der Schweiz, im Westen, in Amerika unübersehbar. Das geht gar nicht. In jedem Dorf findet er eine Kirche. Wenn das Dorf ein bisschen grösser ist, mehr als eine. In der Stadt hat es ein paar Kirchen und Kathedralen. Es hat Türme, da drin hat es sogar manchmal Glocken. Die Häuser schweigen nicht nur, die Leute manchmal und rufen zum Gottesdienst. Man kann das sehen, man kann das wissen. Und dann sagt die Bibel noch, dass die Schöpfung so klar vom Wirken von Gott redet, dass man keine Entschuldigung hat, nicht an Gott zu glauben. Man kann ihn erkennen. Die Entschuldigung, Gott abzulehnen, ich habe es nicht gewusst, gilt nicht. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ist alles klar, aber gebe ich wirklich Gott die Ehre? Ist das mein erstes Ziel im Leben? Oder ist es vielleicht in der Vergangenheit, jetzt, weil es alles so natürlich ist und selbstverständlich und sowieso, und gehe ja jeden Sonntag in den Gottesdienst und bin ja brav zwischen ihnen, ist ja gut, oder? Ist es gut. Ist es immer noch mein erstes Ziel, Gott zu ehren? Wahrscheinlich ist es bei mir nicht mehr ganz gewesen, sonst hätte es mich nicht so getroffen, der Vers. Und vielleicht ist es gut, wenn wir einander daran erinnern, hey, das sollte das erste Ziel sein. Dass Gott geehrt wird. Das muss es einfach sein. Und das wollen wir einander daran erinnern. Der Gott, der unseren Atem hat, das hat es doch am Anfang geheißen, er hat den Adam erschaffen aus Erde. Er hat ihn gemodelliert. Und dann blies er den Odem in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Erst mit dem Odem von Gott leben wir. Ohne das kein Leben. Ohne Gott kein Atem, keine Luft, keine Sonne, kein Licht, keine Dunkelheit, keine Nacht, kein Schlaf, kein nichts. Ohne Gott haben wir gar nichts. Manchmal vergessen wir es. Und wir sollten wieder zur Ehre von dem Gott leben. Ohne ihn läuft eigentlich gar nichts in dieser Weltgeschichte. Und manchmal läuft es in dieser Weltgeschichte einfach furchtbar krumm. Und darum hat Gott hier müssen eingreifen. Und das ist die Vorgeschichte, das ist ein Bild übrigens vom Rembrandt. Ich habe es schon gesagt, wer sagt diese Sachen am Belsazar, an diesem mächtigen König da? Es ist der Daniel. Und wer ist der Daniel? Das ist ein Jod. Ausgerechnet ein Jod. Heute werden die Juden wieder verachtet, das ist ganz verrückt. Und der Belsazar ist an seinem Gastmahl, wo die Schrift ist und vor allem nur noch die Finger von einer Hand, hat man an der Wand gesehen. Da ist er verschrocken. Er hat davon schreien nach all seinen Wahrsagern und Chaldäern und so weiter. Und keiner hätte ihm können sagen, was das heisst. Und dann hat er seine Mutter rufen. Ja, für mich daheim denkt, mächtigste König der damaligen Welt, ruf den Mami. Noch verrückt, he? Stellen wir uns das vor. Was macht er überhaupt? Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Ja, das ist jemand. He? Das ist nicht ein kleines Festli da hier. Das ist eine riesige Orgie, die die da machen. Riesig. Die 1000 Gewaltigen von seinem Reich, die oberste Regierung von diesem Weltreich, sind alle versammelt und sie trinken Wein. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem hatte wegführen lassen, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Aus diesen geheiligten Gefässen, die er jetzt trinken. Da ist das gebracht worden und sie haben daraus Wein getrunken. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und so weiter bis zu Stein, bis es fast kein Wert mehr hat. Die Götter, die weder sehen, noch hören, noch irgendetwas bewirken können, die wollen preisen. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter, ich finde das so schön da, die biblische Wort. Verstehst du? Gegenüber vom Leuchter, dort, wo es her scheint, dort, wo man es sieht, dort, wo jeder ein bisschen her schaut, dort, wo es Licht ist, dort wird es geschrieben. Gegenüber dem Leuchter, auf die getünchte Wand, die ist schön weiss, der siehst du es dann, wenn sie etwas anschreiben, oder? Des königlichen Palastes und der König sah die schreibende Hand, jetzt sieht er das. Er, der gerade der Gott vom Himmel verspottet. Und wir wissen heute, dass es heisst, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und irgendwie geht das jetzt am Belsazar auf. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs. Und seine Gedanken erschreckten ihn. Und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, hat eben den Wahrsager gerufen, kennen hat es können lesen und erklären. Da wurde der König Belsazar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Großen waren ganz verwirrt. Jetzt geht es nicht mehr gut an dem Fest. Jetzt sind sie verwirrt. Übrigens, in der alten Schlachterübersetzung heisst der erste Vers noch viel schöner. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn so, dass die Gelenke seiner Hüften sich lockerten und seine Knie schlotterten. Bist du dir schon mal so vorgekommen, dass du das Gefühl hast, jetzt lockern sich die Gelenke von meinen Hüften? Hey, probier den noch gerade zu stehen. Verstehst du, das ist der mächtigste König. Er will vor seinen Mächtigen stehen. Und jetzt lockern sich seine Hüftgelenke. Und die Knie fangen an zu schlottern. Jetzt kannst du höckeln. Jetzt kannst du nicht mehr stehen. Jetzt bist du niemand mehr. Und niemand kann ihm es lesen. Er hat Angst. Und auf Wunsch von diesem König ruft man jetzt Königin Mutter. Auch seine Grossen sind völlig verwirrt. Niemand kann helfen. Und jetzt ruft man an Daniel. Der König hat übrigens das gemacht, was in solchen Situationen die Politiker immer machen. Sie schwingen dann noch eine grosse Rede. Der, wo man das lesen kann, der wird mit Purpur eingekleidet, kommt eine goldige Kette über und wird der Dritte im Königreich. Wahrscheinlich ist er nur der Zweite. Man nimmt in der Geschichte an, dass sein Vater, der wirkliche Sohn von Nebukadnezar, Nabonides, noch lebt. Aber gerade auf Staatsbesuch in Ägypten ist. Und jetzt ist seine Stunde gekommen, ein grosses Fest zu machen. Entschuldigung, dass ich da den Schaf von Persien zeige. Es geht mir mehr um ein schönes Gewand mit goldiger Kette, mit Orden, mit allem, was es braucht, für den Dritten im Königreich zu sein, oder? Ja, dann bist du gut, wenn das alles anlegst. Ja. Und jetzt kommt der Daniel. Und er wird gefragt, bist du der Daniel? Aus Juda, einer von den Weggeführten aus Juda, der Weisheit hat, der die Weisheit der Götter in seinem Herz hat und so weiter. Und der Daniel antwortet und sagt, deine Gaben mögen dir verbleiben. Purpurkleidung, Goldkette und dritter Platz im Königreich, kannst du ausbehalten, oder? Gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. Der Daniel will ihm das schon sagen. Aber er ehrt den Gott vom Himmel und nicht irgendeinen Mensch. Der Daniel weiss, weil er die Schrift kennt, lang lebt jetzt der König auch nicht mehr. Was nützt mir jetzt Purpurkleid und eine goldige Kette und die dritte Position in einem Königreich, der in dieser Nacht untergeht? Was nützen uns die grosse Ehre der Menschen in dieser Welt, die am Abgrund zutorkelt? Und dann fängt Daniel an zu erklären, was da steht. Eben das Menetekel, es ist zu einem geflügelten Wort geworden für eine schlechte Botschaft, wird allerdings heute eigentlich kaum mehr gebraucht. Man hört es nie mehr. Also in der letzten Zeit, letzten Jahrzehnt, habe ich nicht mehr gehört, oh, das ist ein Menetekel. Irgendeine Zeit lang hat man das noch gehört, aber eigentlich jetzt weniger und ich habe einen Verdacht. Und ich möchte den Verdacht mal so ausdrücken, kann jetzt falsch sein, aber sagen Sie jetzt mal so, wird auch nicht mehr so verwendet, weil in der heutigen Politik sowieso alles Menetekel ist. Das kann gewogen werden und ist zu leicht befunden. Man will das Klima retten, oder? Grosse Worte dafür. Das Klima können wir nicht retten, das können wir vergessen. Wir hören grosse Worte von den Politikern über, ja, man könnte jetzt Steuern noch ein bisschen runter oder rauf tun, noch dieses und jenes machen. Und ja, wir schaffen es schon. Wir haben ja schon so lange jetzt Frieden in Europa. Jetzt ist dummerweise in der Ukraine wieder ein Krieg ausgebrochen. Jetzt passt das auch nicht mehr. Aber ja, wir schaffen es. Wir bringen schon Frieden her. Ich habe gehört, es habe 130 Kriege und Konfliktherden aktuell auf der Erde. 130? Und wir reden von Frieden. Ja, da musst du grosse Worte machen. Menschen sind gerade dabei, sich gewaltig zu verirren, weil man Gott auf die Seite geschoben hat. Er wird selber beansprucht. Was regiert, ist Humanismus und Hedonismus. Humanismus, alle Ehren, Mensch. Mensch steht auf dem Sockel. Wir sind das Maß aller Dinge. Und Hedonismus, du musst das Leben geniessen. Geht nur noch ums Lustprinzip. Mach, was dir passt, oder? Eigentlich dürft es mehr. Der Westen, der ehemals christliche Westen, ist unsäglich arrogant und überheblich geworden. Und jetzt meinen unsere Politiker doch tatsächlich da im Westen, sie müssten am China irgendetwas vorschreiben wegen Menschenrecht. Und an Putin sagen sie, wir kriegen in der Ukraine, um unsere westlichen Werte zu verteidigen. Ja, im Himmels Willen, was für Werte wollen wir jetzt noch verteidigen? Dass jedes Jahr ein anderes Geschlecht kannst wählen. Was verteidigen wir eigentlich hier noch? Nicht. Aber man hat es noch nicht gemerkt. Oder weil man es merkt, schwingt man noch ein bisschen grosse Reden. Kann man noch ein bisschen dem Volk Sand in die Augen streuen, das geht auch noch. Es ist verrückt, die heutige Welt. Es ist wirklich verrückt. Einige sagen, der Zug rast dem Abgrund entgegen, niemand mehr kann bremsen. Alle wollen einfach noch geniessen, bevor es klopft. Zum Glück haben wir, gläubige Christen, eine gute Botschaft, nicht eine schlechte. Wir haben eine gute, wir gehen dem Himmel entgegen. Ja, jetzt auf der Erde wird es schlechter, okay, ja. Aber wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen, wenn wir auf Gott vertrauen und ihm die Ehre geben. Und der Schluss von diesem Kapitel, das macht mich ganz verrückt. Der Daniel sagt jetzt da zuerst, O König, Gott, der Allerhöchste, hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Das ist jetzt schon noch verrückt. Versteht ihr, der Belsazar, der zittert jetzt da vor dieser Schrift, vor dem Urteil von Gott. Und der Daniel sagt ihm, vor deinem Vater haben noch die Völker zittert. Das ist bei dir nicht mehr so. Du zitterst jetzt. Denn er tötete, wen er wollte, Nebukadnezar. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wie bei dir jetzt, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern, sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott der Allerhöchste Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Und dann kommt das. Du aber, Belsazar, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Du hast Gott verlästert. Eigentlich hättest du es gewusst. Und jetzt lässt die Gefäße, die für Gott geheiligt sind, vor dir bringen, um deine Macht noch ein bisschen mehr zu glänzen. Und dann sagt er ihm, was jetzt die Schrift bedeutet, oder? Mene, mene, tekel, ufarsin steht da. Das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Und ich habe gedacht, jawohl, Tage von dieser Erdgeschichte sind gezählt, sowieso. Gott weiss, wie lange das alles dauert. Er wird dem ein Ende bereiten. Wir reden viel von Endzeit, wir sind näher als auch schon. He? Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Ja. Das, was wir so hochjubeln aus unseren Errungenschaften, sind vor Gott viel zu leicht. Das hat nicht einen grossen Wert. Ufarsin oder Peres bedeutet, das Königreich wird von dir weggenommen und an einen anderen gegeben werden. Ich freue mich darauf, dass die Herrschaft über die Erde Christus wird gegeben werden. Wir kennen das aus Daniel 2, dass die Statue mit diesen vier Weltreichen am Schluss kommt, der Stein von irgendwo, wo man nicht weiss woher. Und der zerstört die ganze Statue und breitet sich aus wie der Berg über die ganze Erde. Die Regierung von Christus. Dann wird es den Frieden geben, wenn Christus regiert. Und all die Ehrungen, die er gibt, hoppla, Entschuldigung, da sind wir, all die weltlichen Ehrungen werden dann verblassen, keinen Wert mehr haben. Und das bis zum bitteren Ende. Grosse Worte werden noch gemacht werden auf dieser Erde, ja. Aber da heisst das Ende vom Kapitel: In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Fertig. Gott nicht die Ehre geben. Und darum bleibt meine grosse Frage, das, was mich bewegt, haben wir es noch am ersten Platz, Gott die Ehre zu geben? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen wollen, weil unser Leben, der ganze Odem, alles, was wir haben, alle unsere Wege, die sind sowieso in Gottes Hand und dort wollen wir sie sein. Wir wollen Gott ehren, ihm unser Leben von Herzen anvertrauen, er, der unser Schöpfer ist, unser Retter, unser Erlöser, unser Vater, unser Gott. Und wir haben einen wunderbaren Gott. Ich schließe mit den letzten Versen im Micha-Buch. Wer ist dein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du, Herr, wirst alle ihre oder unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Falls die Ehre Gottes in der letzten Zeit vielleicht nicht mehr ganz an erster Stelle bei dir gestanden ist, darfst du es bekennen. Er wird deine Sünden ins tiefste Meer werfen. Ich weiss nicht, ob das von der Corrie ten Boom ist. Ich habe mal ein Bild gesehen. Eine wunderschöne Küste, nachher ein bisschen Strand und dann ein tiefes, tiefes Meer. Und unten auf dem Meeresgrund viel Grümpel und dort hat es geheissen Sünden. Und oben am Strand ist noch ein Schild gestanden. Fischen verboten. Und das ist das Schöne dran. Wenn du deine Sünden Gott bekennst, dann sind sie vergeben und weg. Du musst nicht mehr nachgrübeln. Oh, ist auch jetzt noch etwas, wo nicht ganz in Ordnung ist? Nein, wenn du es bekennt hast, ist es ganz in Ordnung. Du darfst mit Gott wieder vorwärts gehen. Ihn an erste Stelle setzen, das wollen wir alle machen. Ihm die Ehre geben und ihm danken, dass er unser Gott ist. Amen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen für die Kapitel im Danielbuch, die Geschichten im Alten Testament, die uns so deutlich werden lassen, wie du eigentlich gut mit uns meinst. Weil du aber auch ein Gott bist, der ein Gericht schicken kann, wenn es nicht mehr gut ist. O Herr, wir wollen dir bekennen, dass wir manchmal Sünden begehen. Dass es vielleicht sogar manchmal so ist, dass nicht mehr deine Ehre an erster Stelle in unserem Leben ist. Vergib uns das. Und schenk, dass wir bereit sind. Und mit Freude wieder so leben, dass unser Leben dich dürfen ehren. Danke von ganzem Herzen, denn nur so werden wir Licht aus all ziehen in dieser Welt und dem einen oder anderen noch dürfen zu einer Hilfe werden. Danke, dass du das kannst führen und dass wir gerade da auch in der Gemeinde einander gegenseitig mit Hilfe dürfen beistehen und einander vorwärts helfen auf dem Weg mit dir in dieser Welt, wo es nicht einfacher, sondern eher schwieriger wird. Aber danke für deine Führung, für dein Durchtragen und für deine Begleitung. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.